Morgen, ich begrüße Sie zur vorletzten Vorlesung. Also nächste Woche ist ja noch normal Vorlesung und danach ist die Klausur. Wenn Sie sich also fragen, wann diese Klausur ist, die ist in der letzten Woche, das müsste dann der 16. sein. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Nächste Woche bitte ich dann noch den Matthias Christen dazu, der wird ein paar Dinge zu seinem Klausurteil sagen. Ich bespreche dann nächste Woche mit Ihnen auch so ein paar Details für den digitalen Teil. Also gerade die Analyse von Spielen. Wie gesagt, es geht darum, ich werde Ihnen den Spielausschnitt zeigen und es geht darum, den historisch und ästhetisch einzuordnen. Details besprechen wir nächste Woche. Da empfiehlt es sich also, pünktlich zu sein. So, heute geht es um noch einen recht wichtigen Bereich, Level Design, der nicht nur aus spielästhetischer Sicht interessant ist, sondern insbesondere auch aus Sicht der Frage, kann ich eigentlich im Game Design mitmachen oder im Game Development mitmachen? Das Erstellen von Spielen ist ja nicht nur Arbeit des Programmierers. Das ist ein wichtiger Bestandteil, aber mit nur einem Programmierer kriegen Sie in der Regel kein Spiel hin. Und gerade der Design eines Levels ist eine ganz eigenständige Tätigkeit, der von Leuten ausgeübt wird, die mit der technischen Erstellung ansonsten auch wenig zu tun haben. Unabhängig davon gilt es aber auch, Levels analysieren zu können oder zumindest beschreiben zu können. Also ein Level selber kann man so definieren als zusammenhängende Menge von Ereignissen oder von Entscheidungen, die irgendwie entweder durch die Narration zusammengehalten werden, meistens aber auch einfach durch die technischen Bedingungen. Also Sie können halt nur eine bestimmte Anzahl an Orten auf einmal im Speicher halten. Und um da den Übergang zu ermöglichen, wird halt die gesamte Spielwelt in diese Level eingeteilt, die meistens dann auch einen ziemlich klaren Beginn und ein klares Ende haben. Es gibt Spiele, die kommen ohne Level aus, aber nicht, also das wären dann diese Open-World-Spiele. Also das sehen Sie, man sieht diesem Spiel nicht an, dass es ein Open-World-Game ist. Wenn Sie es kennen, werden Sie es wissen. Das sind Spiele, in denen man sich frei bewegen kann, in einer wiederum vordefinierten Welt, also die hat meistens irgendwann Grenzen. Und wenn sie keine Grenzen hat, dann versteckt sie die nur gut. Also jedes Spiel hat so seine Grenzen. Und da können sie sich frei bewegen und entsprechende Aufgaben erledigen. Meistens gehen Open-World-Spiele einher mit so Quest-Strukturen. Aber es kann noch offener sein in diesen Sandbox-Spielen wie Minecraft, wo sie sich dann sogar ihre eigenen Aufgaben stellen müssen. Oder wenn man so will, in World of Warcraft oder Grand Theft Auto, da können sie an den Quests teilnehmen, müssen sie aber nicht. Sie können sich eben auch ihre eigenen Spiele schaffen. So, und das ist bei Open-World-Spielen ein anderes Design als bei sogenannten linearen Spielen. Lineare Spiele sind so gestaltet, dass sie das Gefühl haben, sie könnten überall hingehen, aber es gibt immer einen guten Grund, dass sie es gerade nicht können. Also es gibt eigentlich immer nur einen Gang. Das hat dann so diesen Effekt des Schlauchs, also dass sie sich im Prinzip durch Räume bewegen und dann kommen sie an der Tür vorbei und da könnten sie jetzt durch, aber die ist halt gerade zu. Oder verbarrikadiert oder etwas eingestürzt oder irgendwas hindert sie daran durchzugehen. Und dann bewegen sie sich weiter und naja, da man ja auch nur einen gewissen Raum hat, kommen sie halt irgendwann wie in so einer Geisterbahn oder in so einer Jahrmarktfahrt, kommen sie halt irgendwann an der anderen Seite dieser Tür vorbei, weil man den Raum jetzt auch nicht verschenken wollte und dort nichts machen. Also ein schönes Beispiel wäre wieder Half-Life 2. Was ich heute noch ein paar Mal zeigen werde, so also ein paar Ausschnitte davon. Hier sehen Sie mal so einen typischen Block. Ich lasse hier nochmal ein bisschen das Licht runter. Einen typischen Block, wo Sie jetzt nicht vorbeikommen. Also da sehen Sie, da ist einiges los, da sind die Bösen und dahinter sind irgendwie ganz mächtige Waffen. Also eigentlich wollen Sie da auch nicht hin. Und wenn Sie da hingehen, werden Sie halt auch angegriffen. Und Sie kämen aber auch nicht durch dieses Portal. So, es bleibt, also Half-Life 2 ist so ein Spiel, das ist so das eigentlich linearste Open-World-Spiel. Man hat immer das Gefühl, boah, da ist ja überall was los, und aber jetzt gerade habe ich irgendwie was zu tun und muss jetzt da lang. Das ist ganz clever gemacht, sodass man sich da nicht so eingeengt fühlt wie in anderen Spielen, wo klar ist, also sowohl Mario, nicht, es geht halt nach rechts und nach links geht es schon gar nicht mehr. Und da weiß man halt immer ziemlich genau, was vor einem liegt. Also das sind so die beiden großen Kategorien. Handelt es sich um ein Open-World oder um ein lineares Spiel? Und dann gibt es verschiedene Modi, die in so ein Level reinführen. Der erste ist der Attract Mode. Attract Modes sind heute sehr aus der Mode gekommen. Attract Modes erleben Sie oben an unserer Arcade-Automaten. Das ist so, wenn am Anfang das Spiel noch gar nicht losgeht, aber es sagt halt so, spiel mit mir oder wirf Geld ein. Und entweder kriegen sie dann so einen Hilfebildschirm wie bei Pengo. Also dann kriegen sie so Erklärung, was sind so die Regeln meistens, nicht? Und was sind so die Elemente, wie viele Punkte geben die, was können sie tun. Und das wäre bei Pengo, und bei eSword, da kriegen sie komplette Auszüge aus dem Spiel. Also da spielt das Spiel sich selber. Und dann will man halt manchmal gucken, also spielt es immer das Gleiche oder spielt es wirklich zufällig gegen sich selbst, aber meistens halt nicht zu weit, weil man ja auch nicht zu viel zeigen will. Man will ja dem Spieler was irgendwie überlassen. Also es sind so verschiedene Varianten, wie sie die Spieler auf sich aufmerksam machen. Und sie werden feststellen, wenn die Spiele älter werden, also Anfang der 80er war das noch relativ harmlos und Ende der 80er musste man halt mit sehr vielen anderen Automaten um die Aufmerksamkeit buhlen. Diese Spiele machen dann Musik. Also die stehen einfach da und tönen die ganze Zeit oder machen so Game Sounds, was unglaublich nervig sein kann, wenn man nebenan arbeiten möchte. Also in diesem Fall schalten wir den Sound auch meistens massiv runter. Das ist einfach so ein Beispiel, so ein bisschen wie in der Werbung. Der Attract Mode ist ein reiner Werbemodus und man will halt zeigen, was sie erwartet, wenn sie jetzt ihr Geld, Insert Coin, nicht? Darum geht's ja, wenn sie ihren Coin da einwerfen. Das haben heutige Spiele manchmal auch, also wenn sie auf Konsolen in Spiele so eine DVD einlegen und dann halt sich noch irgendwas zu trinken holen, in dem Moment kann es sein, dass das Spiel schon mal angefangen hat. So, da passiert irgendwas. Einfach damit was passiert. Manchmal bleibt es nur still stehen, manchmal fängt es dann an. Aber es ist nicht mehr so der Druck da, dass man die Leute wirklich hinziehen muss oder zeigen muss, wir sind ganz toll, immerhin hat der Spieler es ja eingelegt. Aber es gibt es noch und das kann man zum Teil einfach auch nutzen, um die Rahmenhandlung zu erzählen oder wenn man irgendwas zu erzählen hat, das da unterzubringen. So, und dann fängt man an und meistens kommt es dann zu einem Ladebildschirm, weil sie eben, wie gesagt, nicht die ganzen Level im Speicher halten können. Das geht nur bei kleinen Spielen oder bei Spielen, die wenig Grafik benötigen. Und das muss dann alles erstmal geladen werden. Das kann je nach System eine ganze Zeit dauern. Und diese Zeit müssen sie halt ihren Spieler bei Laune halten. Und da gibt es verschiedene Strategien. Einer ist ein Minispiel. Sie schieben so ein ganz kleines Spiel rein und in der Zeit, in der das Spiel lädt, das Spiel im Hintergrund. Die Variante ist eben hier, wie Sie sehen, der Ladebildschirm. Man zeigt irgendein tolles Bild aus seiner Game Art hier von StarCraft 2, um den Spieler schon mal darauf einzustimmen, was ihn gleich erwarten wird. Meistens erwartet ihn was ganz anderes, weil diese Grafik gar keine Rolle mehr spielt, sondern ganz andere Grafiken dann auftauchen. Aber es geht mehr so um dieses sogenannte Environmental Storytelling. Also Sie erzählen mit der Umgebung, erzählen Sie im Prinzip schon eine Geschichte. Manchmal kriegen sie dann auch die Geschichte erzählt, hier kriegen sie die Hauptmission, also es gibt dann auch irgendwelche Informationen zu ihrer Mission und im Hintergrund lädt er fleißig. Es gibt auch Spiele, die laden einmal und dann laden die immer dynamisch nach. Das geht dann recht flott und zum Teil so schnell, dass sie es gar nicht merken, dass geladen wird. Also die GTA-Reihe ist dafür ja berühmt. Sie können in jedes Haus gehen und wenn sie es also einigermaßen also ein vernünftiges System haben, auf dem das läuft, merken sie gar nicht, dass während sie schon auf der Straße standen, hat er mal präventiv alle begehbaren Häuser nachgeladen. Also der ist ständig damit beschäftigt, irgendwie Assets rein- und rauszuschmeißen aus dem Arbeitsspeicher, ohne dass sie das als Spieler mitkriegen. Und da entsteht dann wirklich das Gefühl einer frei begehbaren Welt oder mit minimalen so 3 bis 5 Sekunden Ladesequenzen, die man aber nicht unbedingt als Unterbrechung des Spielflusses begreift. Bei StarCraft ist das anders, also das dauert dann eine halbe Minute manchmal, das hängt eben dann von ihrem System ab, auf dem sie arbeiten und der Festplatte und so den ganzen Geschwindigkeiten der Komponenten. Und in der Zeit, also muss man halt, im Grunde hat man sich entschieden zu spielen, aber man kann auch nicht spielen. So, und dann geht's in die Map, auch Terrain genannt, je nachdem, mit welchem System Sie arbeiten. Die Map sehen Sie in der Regel auch nicht komplett. Das Ziel des Spiels ist es häufig, diesen Raum zu erkunden. Computerspiele sind im Schwerpunkt Raumspiele. Also es gibt Audiospiele, reine Audiospiele, es gibt textbasierte Spiele, es gibt einige Spiele, wo es nicht primär darum geht, den Raum zu erkunden oder zu beherrschen oder zu kontrollieren oder zu befreien, wie auch immer, oder abzubauen. Aber die meisten Computerspiele benutzen halt diesen Spielraum, hatten wir ja zu Beginn des Semesters auch mal uns genauer angeschaut. Und dieser Spielraum wird im Vorfeld gestaltet. Hier sehen Sie auch so eine StarCraft 2 Map. Und Sie sehen da schon, da kommen wir aber gleich noch drauf, eben so strategische Punkte, nicht? Es gibt, also wenn Sie StarCraft kennen, Sie wissen, Sie müssen irgendwie Mineralien abbauen und da gibt es die blauen und da gibt es die gelben. Die gelben sind viel wertvoller, deswegen gibt es viel weniger links und rechts und die blauen gibt es irgendwie überall, immer so halbkreisförmig. Da können Sie dann Ihre Basis errichten, um an die Ressourcen zu kommen. So, und da muss man dafür sorgen, bei so einer Map, dass so ein Spielfluss möglich ist. Also in dem Fall sieht man ziemlich deutlich, die Ausgangsbasen sind in den vier Ecken, möglichst weit voneinander entfernt. Das ist eine typische Player-versus-Player-Map. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine, in der die Geschichte vorangetrieben wird, sondern das ist eine, wenn Sie mal sagen, ich will keine Geschichten, ich will halt irgendwie ein Strategiespiel spielen, dann positionieren Sie die Startpunkte in den vier Ecken, dann haben die Leute schon mal Ressourcen und Sie haben diesen kleinen Flaschenhals, um da reinzukommen. Der ist leicht zu verteidigen, ist schwer anzugreifen, solange Sie keine Luftwaffe haben und die kriegen Sie erst viel später im Spiel. Sofern Sie überhaupt welche erforschen. So, und dann müssen Sie dafür sorgen, dass es gleiche Startvoraussetzungen sind. Es sieht zwar in jeder Ecke ein bisschen anders aus, aber rein vom Gameplay-Elementen, Sie haben die gleichen Ressourcen, Sie haben die gleichen Umgebungen, also Sie haben eben diesen Flaschenhals überall, gleich viel Raum, in dem Sie sich aufbauen können und gleich viele Ersatzressourcen nebenan. Also Sie sehen schon nebenan, haben Sie halt diesen dicken Felsen, den müssen Sie erstmal wegsprengen und dann kommen Sie schon zu den nächsten Ressourcen. Auf einem erhöhten Plateau, strategisch sehr gut, Sie haben eine gute Übersicht und sind praktisch unangreifbar, solange halt nicht jemand sich da durcharbeitet. So, dann gibt es also alles extrem symmetrische Strukturen und es ist egal, an welchem Ort Sie anfangen, Sie haben die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. So, und alles andere, irgendwie Bäume, Kreis von Bäumen oder Ruinen, Senkungen, in denen dann Wasser steht, das ist alles so Eye-Candy, das soll halt Environmental Storytelling, also Sie erzählen so ein bisschen die Atmosphäre des Levels durch den Aufbau der Assets, aber letztendlich ist es für das Spiel unerheblich, wie das aussieht und Sie können auch die gleiche Map dann auf einem Vulkanplaneten haben oder auf einem Sandplaneten oder wie auch immer. Sie sehen auch sehr deutlich die Spielfeldränder hier, da kommt man nicht hin, also nicht mal mit Flugeinheiten kann man die Ränder verlassen. Es ist ein Open World, in seinem Level ist es Open World, Sie können überall hin, aber es gibt auch keine, also es ist ja keine Story, es gibt keine Quest, sondern Sie wissen ziemlich genau, was Sie zu tun haben, besiege alle Gegner, ähnlich wie bei anderen Brettspielen ja das auch der Fall ist. Es ist ähnlich aufgebaut wie ein Brettspiel, aber halt unglaublich viel komplexer als alles, was Sie mit Schach oder dann komplexeren Spielen, selbst StarCraft, das Brettspiel, was wirklich ein Klotz ist, ist nicht halb so komplex wie das eigentliche Spiel. Also wie das Computerspiel, was so die Anzahl der Regeln angeht. Aber es hat so die gleichen, im Prinzip die gleichen Funktionen wie ein sehr komplexes Brettspiel. Also das ist die Map und die Map muss entsprechend gestaltet werden. Das gilt für einen Shooter nicht anders als für eben so ein Echtzeitstrategiespiel. Davon entscheidet sich auch, welche Map ist irgendwie beliebt, welche ist weniger beliebt, entscheidet sich davon, was für ein Spielfluss damit möglich ist. Hier im Player-versus-Player-Fall. Bei 2D-Maps, also ganz berühmt die Super Mario Bros. Map, also ich glaube die ersten drei Level haben Sie hier. Wenn Sie das Spiel kennen, können Sie das ja hier, können Sie wirklich, die Narration geht von links nach rechts und von oben nach unten, weil Sie auch nicht zurück können. Also entspricht netterweise dem europäischen Lesefluss, was nicht selbstverständlich ist für ein japanisches Spiel. So, und da hat man natürlich dafür zu sorgen, dass der Spieler ständig vor Herausforderungen gestellt wird. Gerade in diesen, das ist ja das linearste aller Spiele, kann man sagen, also dieses Prinzip. Sie können sich halt immer nur in eine Richtung bewegen. Und müssen dann, man muss dann, wenn man das so sieht, dann kriegt man halt auch einen Überblick über die Topologie, also wo sind Hindernisse im Weg. Was Sie hier weniger sehen, sind die Gegner, die Sie natürlich auch noch aufhalten. Aber es gibt schon durch die Entfernung der Röhren und der Auf- und Abgänge, gibt es entsprechende Hindernisse, die Sie mit gutem Timing dann auch überwinden können. Wenn Sie mal so einen Speedrun von Super Mario Bros. Sehen, entsteht auch so ein Rhythmus. Also es ist gar nicht so, dass Sie dann vor jedem Hindernis stehen, überlegen und dann springen, sondern wenn Sie einmal so im Fluss sind, im Flow, dann ist es durchaus möglich, das relativ gut getimed irgendwie durchzuspielen. Und auch wenn Sie auf einen Gegner springen, dann prallen Sie ab und landen gleich auf dem nächsten und prallen ab und landen schon vor dem nächsten Hindernis. Und wenn Sie das in die Finger kriegen, dann können Sie dieses Spiel relativ zügig durchspielen. Ich weiß gar nicht, wo der aktuelle Rekord liegt für alle Level, aber das ist unglaublich, wenn man dagegen mal seine eigenen Versuche misst. So, und dann haben Sie hier die verschiedenen, also es gibt diese Abkürzungsröhren, dann gibt es diese Unterwelt, die im Grunde genommen nur aus anderen Farben besteht, aus anders gefärbten Assets. Aber Sie sehen hier, also es ist unter der Erde ist es irgendwie kein Problem, dass vom Himmel irgendwelche Hindernisse wachsen. Das ist bei den Plattformen da oben so ein bisschen anders, aber hier hat man halt eine Decke und mit der Decke wird halt auch schon mal gearbeitet. Aber letztlich ist die nur ein Hindernis mehr. Ich kann dann halt nicht oben rum, sondern muss mich unten rum bewegen. Und der dritte Level, da haben die schon viel mehr Möglichkeiten, ins Nichts zu fallen. Und das ist die nächste Aufgabe des Level-Designers, dass es so einen progressiven Anstieg gibt. Wer die ersten zwei Level schafft, der ist schon ganz schön gut. Und der will mehr Herausforderungen, immer mehr, noch mehr. Und da muss man dann dafür sorgen, dass man irgendwelche Herausforderungen unterbringt, die man vorher nicht hatte. In dem Fall halt Abstürze. Da landen sie nicht auf dem Boden, sondern verlieren ein Leben und müssen halt nochmal den Level anfangen oder vom letzten Checkpoint irgendwie starten. So, dann zentrales Element heutzutage, muss man sagen, wobei zentrales Element jedes Spiels ist es, ein Ziel zu haben. Sie müssen irgendwo hinkommen, also Sie müssen irgendwas erreichen, sei es zur Fahne, retten Sie die Prinzessin oder complete all mission objectives oder kill the murderer, kill team in the great train robbery mission oder complete the great train robbery mission without letting a train pass by on hard difficulty. Also Sie kriegen verschiedene Missionen. In dem Fall müssen Sie, also das ist nicht das Hauptziel, das sind so Nebenziele, die Sie hier haben. Das Hauptziel ist halt, dass Sie diesen Level beenden können und dann müssen Sie irgendwie Züge überfallen, um mehr Ressourcen zu erbeuten. Und wer das schafft, und das ist so die Hauptmission, wer das schafft, der kann halt noch diese zusätzlichen Missionen fahren. Also dann schaffen Sie mal den Level, aber ohne, dass ein Zug Ihnen entwischt. Also Sie können halt, wenn Sie nur zwei Züge kriegen, reicht das normal, aber hier müssen Sie halt mehr kriegen. Oder Sie müssen noch ein ganz bestimmtes Nebenziel erreichen, was Sie eigentlich mehr Zeit kostet. Oder complete all mission objectives in the Great Train Robbery Mission. Also dann gibt es noch ein paar zusätzliche Missionen, die Sie so bekommen. Wenn Sie mal missionsorientierte Spiele gespielt haben, wissen Sie, also World of Warcraft ist ja so eines der großen, was vielleicht jeder mal in den Fingern hatte. Und da kriegen Sie halt ständig irgendwelche Aufgaben, Ziele gesetzt und die müssen Sie erfüllen. Oder das Spiel sagt von Anfang an, das Ziel ist die Fahne oder Save the Princess und dann gibt es keine Zwischenziele. Das hängt so ein bisschen davon ab, aber modernere Spiele geben Ihnen halt zusätzlich zu dem Hauptziel dann immer noch irgendwelche Nebenziele, damit Sie ja was zu tun haben und damit Sie sagen, Mensch, das war ein schönes Spiel, das spiele ich gleich nochmal. Ich will nämlich alle Sterne haben oder ich will zusätzlich auch noch die Schlüssel sammeln. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie Sie den Sammler in den Spielern dazu kriegen, zu sagen, okay, den Level mache ich nochmal. Und letztlich hat er dann weiterhin also andere Aufgaben, auch wenn er die Hauptaufgabe lösen kann. Und solche Missionsziele müssen Sie ja als Teil des Game Designs mitgestalten. Also es muss zu jedem Zeitpunkt klar sein, was habe ich eigentlich zu tun? Oder wenn es mir nicht klar ist, wo kriege ich eine Aufgabe, um was zu tun? Naja, es gibt meistens so, also Angaben für die Spiellänge, es hängt ja immer von den Spielern ab. Dann gibt es ja diese easy, hard und impossible Dinge. Normalerweise ist die Angabe, was man so findet, so ein Walkthrough, ohne dass sie alles suchen. Das ist so, wenn der normale Spieler, der arbeitet halt auf das Hauptziel hin und wenn da steht 10 Stunden, und dann geht man davon aus, dass sie halt ungefähr 10 Stunden brauchen, um das Hauptspiel zu erledigen, aber nicht um alles. Also das alles, meistens sagt man so nochmal das Gleiche drauf. Also nochmal 10 Stunden drauf für ein 10-Stunden-Spiel, um dann alles zu erreichen. Wobei es halt auch so Spiele gibt, das kann dann beliebig weit gehen. Also da, um das alles zu kriegen, also das schaffen sie nie. Ganz wenig Spiele kommen ohne Missionen aus. Also Minecraft war so ein schönes Beispiel. Am Anfang hatten sie eigentlich nur das Ziel, überleben sie die Nacht oder die Nächte, wenn sie auf dem Survival-Mode spielen. Aber das Spiel hat ihnen gar nichts vorgegeben an weiteren Missionen. Und irgendwann kam dann halt, also wurde die Kritik laut, es ist doch gar kein Spiel, es ist ja nur so ein Sandkasten. Und dann haben sie halt so einen komischen Drachen eingefügt, der aber eigentlich also eine völlig absurde Narration mit sich führt. Und für einige war es dann plötzlich ein Spiel, okay, jetzt kann man spielen, jetzt kann man es nämlich gewinnen und dann weglegen. Und für andere war das halt so eine alberne Zwischensequenz, die einem von dem eigentlichen Spiel auch nur abhält. Und das geht halt darum, was aufzubauen oder was zu entdecken, was zu erkunden, was jedes Mal anders aussieht und letztlich da immer größere Welten selber aufzubauen. Und das hängt dann so ein bisschen von den Spielen ab, aber die meisten Spiele, muss man sagen, haben eine klare Mission und dann gibt es halt diese Queststrukturen, die dann zu sowas wie nicht-linearem Spiel führen. Also ich habe jetzt keine Vorlesung mehr vorgesehen über Narration, aber so Narration im Sinne von nicht-linearer Narration oder nicht-sequenzieller. Das unterscheidet Spiele ja also aus narrativer Sicht sehr stark von Filmen und von Büchern, dass sie Filme und Bücher, die sind nicht linear, weil sie ja durchaus auch in der Zeit springen können und auch nach, also zurückgreifen und vorgreifen können auf ihre eigene Geschichte und so. Aber sie sind sequenziell, also sie laufen in der Zeit sequenziell ab. Und zwar immer gleich. Also wenn Sie einen Film schauen, der läuft immer gleich ab. Auch wenn Sie ihn beim zweiten Mal sehen, Sie ganz andere Dinge und Sie wissen viel mehr. Und Filme von Christopher Nolan können Sie beim zweiten Mal gar nicht mehr gucken, weil Sie ja wissen, wie sie ausgehen. Und so. Also das ist, es gibt ja so Filme, die kann man eigentlich nur einmal sinnvoll gucken. Und so. Aber die laufen aber immer gleich ab. Und das ist bei so Spielen anders. Und bei Spielen, also bei manchen Spielen ist es anders, dass die jedes Mal nicht nur unterschiedlich ablaufen, sondern zum Teil erleben sie völlig andere Spiele, weil sie mit einem anderen Charakter reingehen. Dann kriegen sie andere Dialoge und andere Rätsel und andere Optionen, andere Gegenstände, die sie mitnehmen können, andere, die sie liegen lassen müssen, Türen, die sich öffnen und so. Also sie können ganz andere Bereiche entdecken. Das ist faszinierend einerseits, aber der Albtraum jedes Erzählers, weil sie zu keinem Zeitpunkt wissen, welche Informationen hat eigentlich der Spieler und wie reagiere ich darauf? Also hat er den Charakter überhaupt schon getroffen oder nicht und solche Dinge. Und das führt dann zu so nicht-linearer Erzählung, die völlig anders abläuft als sequentielle oder lineare Erzählungen. Ihre eigenen Herausforderungen stellen, wenn Sie es gut machen, ein sehr umfängliches Spielgefühl hinterlassen, auch für die Erzählung und bis hin zu dem, okay, jetzt mache ich das normal und dann gehe ich mal die Seitenarme ab und kriege noch Zusatzinformationen. Oder jetzt suche ich alle Audioaufzeichnungen, um mehr über die Vorgeschichte zu erfahren, die zwar für das Erreichen des Spielziels nicht erforderlich ist, die einen aber stärker in diese Spielwelt reinzieht. Und all das sind solche Möglichkeiten, die Sie haben, aber das vernünftige Aufbauen von nichtlinearen Erzählungen ist so seine eigene Kunst. Und eine der gängigen Möglichkeiten ist halt, über Quests zu arbeiten. Sie geben den Spielern verschiedene Aufgaben, die sie zu. Also es gibt so ein paar Aufgaben, da müssen alle vorbei, aber dann gibt es andere, die können sie sich dann aussuchen und sich sozusagen in den Nebenarmen dann auch spezialisieren oder verlieren, die ihnen irgendwie am liebsten sind. Und wer dann weiterspielen will, der soll halt die Hauptquestlinie weiterführen. Da gibt es so verschiedene Bäume. Das werden Sie noch so ein bisschen kennenlernen in späteren Semestern, aber. In diesem Semester habe ich für die Narration jetzt nichts mehr vorgesehen. So, dann müssen Sie auf dem Level Ihre Ressourcen verteilen. Ich meine, wir haben über Ressourcen ja schon in der Vorlesung Computerspielelemente ausgiebig gesprochen. Ich habe Ihnen auch schon mal Garry's Mod gezeigt, also diese eigentlich Erweiterung von Half-Life 2, in der Sie alle Ressourcen aus Half-Life, also alle Assets, die Sie haben, also insbesondere dann auch irgendwelche militärischen Absperrelemente, mittels dieser Spezialwaffe frei auf dem Spielfeld verteilen können. Also hier sehen Sie, ich habe Ihnen das ja mal gezeigt, so diesen Stadtinnenraum, der Hof in der Stadt. Und Sie können auch irgendwie irgendeinen Spielcharakter nehmen, den einfach positionieren und dann noch 20 Ballons dranhängen und da das Ganze ja noch eine Physik hat, siehe Vorlesung Physik, funktioniert das auch entsprechend. Also hier fliegt jetzt Alex Vance, fliegt jetzt in den Himmel und da würde sie wahrscheinlich auch ewig weiterfliegen, wenn Sie das nicht ändern. Also das ist kein Spiel, Garry's Mod. Garry's Mod ist eben auch so ein Sandkasten, in dem Sie aber eigene Spiele produzieren können oder eigene Erzählungen. Also Garry's Mod ist wirklich so ein Tummelfeld, wo sich dann auch so Interaktionskünstler umtun und sagen, sie wollen was aufbauen und machen das in Garry's Mod, bauen sie halt ihre eigenen Welten auf, die man danach als Spieler auch wieder erkunden kann. Es ist so zwischen Level-Editor, den gibt es auch für Half-Life 2, wo sie wirklich von Null anfangen und Spiel, wo sie keine Möglichkeit mehr haben, den Level substanziell zu beeinflussen. Es ist so ein Zwischending. Ist sehr empfehlenswert, kostet auch nicht viel, wenn Sie den bei Steam runterladen, um den mal kennenzulernen und kann dann so ein bisschen einführen in die Welt des Level-Designs. Aber die Ressourcen müssen Sie als Spieler platzieren, also insbesondere Power-Ups oder eben die Kristalle und Gase oder die Zielpunkte und Startpunkte. Wenn Sie mit Waffen arbeiten, was ja die meisten Spiele tun, müssen Sie halt auch Waffen und entsprechend Munition unterbringen oder irgendwelche Informationen zu dem Spiel, Möglichkeiten, den Spieler, die Spielerfähigkeiten zu erweitern und all sowas. Also all das wird im Level platziert und auch das ist so die Kunst, dass Sie dafür sorgen, dass es dann platziert ist, wenn die Spieler es brauchen, dass sie aber nicht das Gefühl haben, boah, gibt es alles viel zu viel, also man muss sich überhaupt nicht bemühen, man hat ständig Medipacks, also keine Herausforderung ist so schlimm, weil man sowieso weiß, danach geht es weiter. Aber auch nicht so frustrierend, dass sie es eigentlich gar nicht schaffen, da durchzukommen. Und das heißt, die müssen es unglaublich oft testen. Und nach der Erstellung des Levels ist das Spiel nicht fertig, sondern dann geht das erst los mit dem Spiel, weil sie dann dafür sorgen müssen, dass der Level einigermaßen ausbalanciert ist. Und dann können Sie sich nur überlegen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade in Ihrem Spiel. Also die sind leicht, mittel und hart, die meistens schon mal darin sich unterscheiden, dass es im Leichten mehr Ressourcen gibt. Also es gibt mehr Medipacks und mehr Magiepunkte und mehr Munition und mehr Verstecke und so, die Sie einsetzen können als in den harten Modi. Und dann sind meistens die Gegner noch leichter, die KI ist schlechter, also die verfolgen sie nicht so lange oder sie sind nicht so schnell oder sie sind nicht so stark, sie haben weniger Leben oder machen weniger Schaden. All das lässt sich dann einstellen oder sie haben insgesamt mehr Geld, was sie ausgeben können oder es dauert länger, bis der Gegner seine Position ausbaut und sie können ihren Vergnügungspakt schneller hochziehen und was auch immer sie sich als Spielziel setzen. Auch das ist ganz häufig eingestellt durch die Ressourcen. Wie verteilen Sie die Ressourcen? Und Gegner sind ja auch Ressourcen, gegnerische KIs. Oder die Ressourcen für die gegnerischen KIs, so in Aufbauspielen, dann geben Sie denen einfach weniger. Das war so ein Ding, dass man aus Echtzeit-Strategiespielen irgendwann Tower-Defense-Spiele gemacht hat, weil sie sagen, okay, was wäre eigentlich, wenn ich unglaublich viele Ressourcen habe und der Gegner ganz wenige? Der hat nur so ein schmales Band, durch das er sich bewegen kann. Das Einzige, was er hat, ist halt, er spawnt ständig neue Gegner. Die werden auch ein bisschen stärker, aber er kriegt irgendwie nicht die Möglichkeit, eine Stellung auszubauen. Und so entwickelten sich dann aus Echtzeit-Strategiespielen Tower-Defense-Spiele, wo sie eigentlich nur damit beschäftigt sind, ihre unglaublichen Ressourcen dann auch noch richtig einzusetzen. Und das kann in solchen, im Prinzip ist es ein Mod, kann man sagen. Also sie nehmen gängiges Spiel und gucken mal, wenn sie die Ressourcen anders verteilen, wie dann das Spiel sich spielt und manchmal kommt man dann auf ganz neue Ideen, die man vorher so nicht hatte oder diese ganzen Online-Arenas, wo sie mit so vier Helden spielen, so League of Legends ist, denke ich, bekannt, weil es auch kostenfrei ist. Das sind so Spiele, die sich ursprünglich aus den Echtzeit-Strategiespielen entwickelt haben. So, dann müssen sie Orte auf ihren Level setzen. Also Ressourcen und Orte sind unterschiedliche Dinge. Orte sind Start- und Endpunkte, Event-Triggers, Checkpoints, Waypoints oder Navigation-Meshes, komme ich gleich im Einzelnen zu. Hier sehen Sie auch nochmal von StarCraft, wenn Sie den Level-Editor aufmachen, dann sehen Sie diese blauen Punkte, die sieht der normale Spieler nicht. Aber diese blauen Punkte, die heißen dann halt WP irgendwas, Waypoint wahrscheinlich, werden durchnummeriert. Die können Sie auch setzen, wie Sie normale Kreise ziehen. Und immer wenn der Spieler oder eine Figur des Spielers diesen Waypoint betritt, wobei Waypoint ist was anderes, aber diese Region betritt, dann passiert was. Also dann wird irgendein Ereignis abgespielt oder die Geschichte wird vorangetrieben, sie kriegen eine Nachricht oder sie kriegen eine neue Mission. Das Spiel, und das ist, im Prinzip ist das so die Architektur des nichtlinearen Erzählens. Jeder dieser Punkte kann eine Erzählung auslösen. Aber Sie wissen nicht, wenn Sie irgendwo anfangen, Sie wissen nicht, in welchem Punkt er zuerst rennt. Also können Sie nicht sagen, der WP06 ist die Fortsetzung von WP005, weil Sie nicht sicher sein können, dass bevor er in 6 geht, er vorher in der 5 war. Es ist gar nicht, also außer Sie schummeln, Sie können sagen, egal wo er reingeht, ich erzähle ihm die Geschichte von Anfang an. Das können Sie machen, aber das kommt nicht gut, wenn man es zweimal durchspielt. Dann merkt man als Spieler, man wurde betrogen. Das ist so wie Dialoge, wollen Sie nach links und nach rechts gehen und dann sagen nach links, aber da ist leider zu, Sie müssen nach rechts. Also wenn man dem Spieler vor Wahlen stellt, Sie kennen das aus Restaurants, nicht? Hier, Eis ist leider aus und so. Also wenn man den Leute vor Wahlen stellt, dann möchten sie die auch wahrnehmen können und nicht das Gefühl haben, es gibt eigentlich nur eine richtige Entscheidung und alle anderen führen in den sicheren Tod. Diese Spiele gibt es auch, aber die sind meistens keine sehr abgerundeten. So, und das ist hier auch. Also wenn Sie verschiedene Waypoints verteilen, dann sollten die konsistent sein, aber das Spiel entwickelt sich anders, je nachdem, in welchen Sie gehen. Oder Sie müssen halt, und das ist die Alternative, in jedem passiert was, aber nur in Waypoint 003 geht die Geschichte weiter. Und Sie können alles abgrasen, mit jedem reden und dann auch irgendwie handeln und Nebenmissionen ausführen, aber die Hauptmission geht halt oben weiter. Und das machen die meisten Spiele. Es gibt ein Hauptziel, dann haben Sie diese 10 Stunden Spielzeit oder 15, wenn Sie die Hauptmission verfolgen und mit Nebenmissionen dauert es entsprechend länger. Also Start- und Endpunkte sind so Dinge, wo startet das Spiel? Also wo startet der Spieler? Der Spieler findet sich ja dann plötzlich in der Welt, aber das sollte klar sein. Man kann es zufällig machen, also der entsteht irgendwo. Das kann dann aber problematisch sein, wenn er mitten im Lavasee steckt oder unglaublich weit weg von Ressourcen oder in der gegnerischen Basis umgeben von Feinden, aber er hat noch gar keine Waffen. Also ganz random ist meistens nicht gut. Da können schlimme Dinge passieren. Insofern sollte man ungefähr abschätzen, wo er entstehen kann. Und in vielen Level-Editoren haben sie die Möglichkeit zu sagen, genau hier. Und das ist auch sinnvoll, dann kriegt er seine ersten Ressourcen und er hat nicht sofort die Gegner, kann sich erstmal orientieren und bis er dann über irgendeine Schwelle läuft, dann geht es erst richtig los. Also Start- und Endpunkt muss klar sein in so einem Level, wenn der Level ein Ende hat. Es kann ja auch sein, dass der Level zu Ende ist, wenn die Mission erfüllt ist, aber es gibt auch Level, die sind zu Ende, wenn sie an einem bestimmten Zielort sind. Das muss klar sein. Dann gibt es diese Trigger oder Event, also Trigger ist im Sinne von Schalter. Die definieren Sie, hier sehen Sie das mal für Tomb Raider. Da gibt es verschiedene Formen, es gibt die Box als Form oder eine Sphäre, eine Kugel oder eine Kapsel oder halt irgendwie die gesamte Mesh, also das sozusagen, Sie müssen den Baum echt berühren und nicht einfach nur in die Nähe kommen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie Sie das definieren können. Und so eine Triggerzone heißt in dem Fall, wenn Sie da hingehen, passiert etwas. Und was da passieren kann, wie gesagt, hatte ich ja schon ein paar Dinge erwähnt. Die müssen aber, das ist Teil des Levels, zu definieren, was das ist. Das waren die blauen Kreise, das sind Triggerzonen gewesen in dem Bild 2 weiter vorne. Die werden definiert und da müssen Sie sich überlegen, ist der Trigger erreichbar, ist er zu früh erreichbar? Wenn ich ihn erreiche, kann ich das, was das auslöst, überhaupt bewältigen oder muss ich dafür sorgen, dass er, bevor er auf diesen Trigger kommt, erstmal was anderes bekommt? Diese Gedanken machen Sie sich als Level-Designer. Sie müssen sich aber als Level-Designer keine Gedanken machen, wie baue ich die Konstruktion auf oder wie sorge ich dafür, dass der Spieler da hinkommt? Also wenn Ihnen die Game Developer sagen oder die Entwickler sagen, also Lara kann 2 Felder hochspringen, dann können Sie da oben auch was positionieren. Aber wie Lara das macht, ist als Level Designer nicht Ihre Aufgabe. So, und das heißt, diese Trigger lösen was aus und das zeigt dann wiederum, ob Sie Ihren Level beherrschen. Also ob Sie das, was da ausgelöst wird, irgendwie den Spieler weiterbringt oder noch mehr verwirrt. Und ob es dadurch halt zu diesem Fluss kommt, von dem ich gesprochen hatte. Hier sehen Sie bei StarCraft diese Events, die Sie auslösen können. Also wenn dann, das würde man so machen. Also es gibt eben Game Initialization, ist das Event, wenn das Spiel gestartet wird. Und dann gibt es so ein paar Aktionen, die ausgeführt werden. Sondern zum Beispiel Set Melee Starting Resource for All Players. Also rüste den Spieler mal mit ein paar Ressourcen aus. So würde man einen so einen Trigger letztlich im Level-Editor, das ist der Level-Editor von StarCraft 2, so würde man das gestalten. Also Sie definieren sich Ihren Punkt, Ihren blauen Kreis und sagen, hier ist ein Event. In dem Fall ist der Event wirklich Map Initialization, aber es kann auch sein, Event ist eben, der läuft in den Trigger rein. Und dann werden ein paar Aktionen ausgeführt. Und Sie sehen auf der rechten Seite die Liste der Events, was da alles in so einem Spiel was auslösen kann. Von Abort Mission, also Sie geben irgendeine Mission auf, weil sie ihnen zu schwer ist. Camera Moves, Chat Message, Dialog Item is used, Key Pressed, eben hier Map Initialization, Mouse Clicked, Move Finished, Periodic Event, also was regelmäßig stattfindet, Purchase Item Selected, wenn Sie irgendwas kaufen können oder zusätzlich dazu. Und das ist ja nur irgendwie, das ist ja noch nicht mal alles. Das sind alles solche Events, die auftauchen. Die häufigsten Events sind natürlich Mouse Clicked oder Keyboard Key Pressed, also irgendeine Interface wird gedrückt. Aber es gibt auch eine Menge im Spiel Elemente, die ausgelöst werden. Und das sorgt dann dafür, dass Ihr Spiel wirklich keine lineare oder sequentielle Erzählung wird, sondern das ist event-based. Also Sie haben immer irgendein Ereignis, was eintrifft und da passiert dann was. Und das kann auch sein, der Gegner greift Sie an. Das ist eine Form von Event, weil das habe ich ja letzte Woche erzählt bei der KI, weil die Gegner halt so eine Zone um sich rum haben und wenn sie denen zu nahe kommen oder sie hören oder riechen und so, dann reagieren die auch. Da hängt dann der Event praktisch an der KI dran und ist nicht im Level verortet. Aber das ist das Verhalten, wie verhalten sich eigentlich die KIs in dem Spiel. Das ist natürlich auch Teil des Levels. Sind die feindlich, sind die freundlich, wollen die handeln, wollen die Pakte schließen oder wollen sie Krieg führen oder wollen sie mit ihnen was aufbauen oder wollen sie ihre Freunde sein, wenn sie ein neues Sofa gekauft haben. Das sind alles solche Events praktisch, die das Spiel irgendwie vorantreiben können. Dann gibt es Checkpoints. Das sind spezielle Punkte in Ihrer Map, in denen das kleine Zeichen Saved erscheint, also in denen Ihr Spiel gespeichert wird. Das ist enorm wichtig. Das war also in den früheren Zeiten so Arcade-Spiele zum Beispiel, die hatten gar kein Problem damit, sie den ganzen Level nochmal machen zu lassen, wenn sie irgendwo in der Mitte scheitern. Das endet dann irgendwann in den 90ern und insbesondere mit dem Ende der Arcade endet das auch in den Spielen, als die Leute sagen, also ich kaufe doch das Spiel, ich gebe ja schon Geld aus, also ihr müsst ja nicht zusätzlich mich noch frustrieren. Und insofern erwarten sie, dass man irgendwann, man konnte am Anfang freispeichern, also zu jedem Zeitpunkt müssen sie einfach auf F6 drücken und dann wird das Spiel gespeichert. Mitten im Sprung konnten sie bei Tomb Raider einfach sagen, so speichern und wenn sie das Spiel wieder laden, dann sind sie halt gerade in der Luft. Ja, das funktioniert, da werden alle Zustände ihres Spiels abgespeichert und entsprechend wieder aufgerufen. Das geht heutzutage seltener. Heutzutage speichern sie, wenn der Level-Designer das vorsieht. Das ist sehr kontrovers, also das kann manchmal sehr lange dauern, dass sie nur speichern können, wenn sie den Level erfolgreich abschließen. Denken Sie an so diese Super Mario-Spiele. Erst wenn sie den Powerstern haben, können sie das Spiel speichern und vorher müssen sie den ganzen Level nochmal machen, selbst wenn sie 2 Minuten vor Ende dann irgendwie aufhören müssen. Andererseits, also bei diesen Spielen sind dann die Save Points etwas häufiger verteilt. Also das ist so die Frage, wie oft verteilen Sie Save Points oder Checkpoints? Und dann wissen Sie, auf der einen Seite wissen Sie als Spieler, wenn jetzt ein Checkpoint kommt, dann wird gleich eine Herausforderung kommen, die mir erlaubt, also den regelmäßig zu besuchen, damit ich nicht wieder anfangen muss. Auf der anderen Seite wissen Sie, nach dem Checkpoint kann ich das Spiel auch erstmal ausschalten und verliere nicht meinen Spielfortschritt. Also müssen Sie dafür sorgen, auch hier, dass wieder so ein Rhythmus entsteht, dass die Spieler herausgefordert sind und da mal ein bisschen weitermachen wollen bis zum nächsten Checkpoint. Dass sie nicht mitten im Kampf aufhören, ist halt häufig üblich, oder mitten im Sprung oder wenn sie gerade irgendwie die Rampe runterrutschen. Aber dass es durchaus möglich ist, das Spiel zu verlassen in regelmäßigen Abständen, ohne allzu viel zu verlieren. Und dann die Waypoints, das hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit den künstlichen Intelligenzen, die ja irgendwie rumlaufen müssen in der Welt, auch wenn sie nicht aggressiv sind. Und hier sehen Sie so eine typische Mesh aus Waypoints, die Sie hier positionieren. Das Problem ist bei solchen Waypoints, die sind wie Schienen. Also die KIs, wenn sie jetzt nicht behindert werden, wo sie sich dann den Weg drumherum suchen müssen, die laufen halt sozusagen ihre Patrouille ab und an Kreuzungen wird gewürfelt, gehe ich geradeaus oder gehe ich nach links. Sofern Sie so einen Charakter nicht verfolgen, entsteht der Eindruck, die haben echt was zu tun. Und manchmal kriegen sie auch den Auftrag, geh vom Bäcker zur Bank und dann laufen sie halt an diesen Waypoints entlang und wissen ja, wo sie hingehen müssen. Das funktioniert, solange sie halt nicht das Gefühl haben, das soll ja realistisch sein und die Leute wirklich mal einen halben Tag verfolgen, dann sehen sie, dass sie halt doch immer irgendwie im Kreis laufen. Das funktioniert relativ gut, aber Sie sehen hier schon das Problem, wenn ich von A nach B will, muss ich mir halt anhand dieser Waypoints den kürzesten Weg überlegen, also nicht unbedingt den kürzesten über die Map, sondern den kürzesten durch mein Mesh, das ich hier aufgezogen habe. Und diese Waypoints, die sorgen natürlich nochmal dafür, dass Ihr Level noch ein bisschen komplexer wird. Manchmal ist das ganz gut, aber es gibt halt auch eine Menge Probleme, die diese Waypoints mit sich bringen. Ich denke mal, die können wir hier Game AI Fixing. Hier sehen Sie dann Pathfinding Bugs in Modern Games. So, das Problem ist nämlich, wenn Sie als Spieler, Sie haben Gegner, die sollen Sie irgendwie angehen und der versucht jetzt zu Ihnen zu kommen, aber er hat leider keinen Waypoint, um zu Ihnen zu kommen. Also er hat das Mesh von ihm läuft nicht bis zu Ihrem Ort. Und jetzt rennt er halt da irgendwie und versucht, da hochzukommen. Das kann er aber nicht, das ist jetzt eine reine KI. Aber der weiß jetzt nicht, wie er zu Ihnen kommen soll und bleibt dann halt da stehen. Oder der rennt halt immer, der kommt da nicht durch, weil zwischen dieser Box und der Treppe war keine Mesh und so weiter. Das können Sie, also wenn Sie sich angucken und einfach wissen, da liegt so ein Waypoint-Netz drunter. So, jetzt muss er hinten rum, weil er da nicht runter darf. Aber das macht der A-Star, der sorgt dann schon dafür, dass der jetzt wieder zu Ihnen kommt. Aber jetzt gehen Sie ja wieder hoch. Und der arme Kerl, ihm bleibt nichts anderes übrig, als wieder den Weg rumzugehen, weil er, also in seiner KI war das halt nicht vor, in seinem Wayfinding-Algorithmus ist nicht vorgesehen, dass er da durchkommt. ist auch gut, wenn der Waypoint einfach, also wenn die Waypoints es denen egal ist, dass dann der wahrscheinlich der Co-Level-Designer in der Zwischenzeit noch so drei schicke Säulen in den Weg gesetzt hat, sodass aber der KI das egal ist, weil die keine, also in dem Fall dann nicht berücksichtigt werden. Das ist das gleiche Problem, das ist das gleiche Spiel auch wie eben. Also die haben, da merkt man, und da merkt man, wurde da sorgfältig das Level designt und wurde die KI sorgfältig gestaltet. Und da unterscheiden sich dann eben auch gute Spiele von Spielen, die vielleicht gut funktionieren könnten, aber das irgendwie durchbricht dann die Suspension of Disbelief, also dass man hier halt mit pixeligen oder grob aufgelösten, aber doch immerhin glaubwürdigen Gegnern zu tun hat, wenn die sich so ganz offensichtlich falsch benehmen. Genau, das ist am besten. Er versteckt sich in der Erde, aber kann dann nochmal so richtig zulangen. Also das sind so Spiele, die schmeißen einen so richtig raus, weil sie natürlich einem klar machen, dass man es hier mit einem Spiel zu tun hat, was irgendwie unsauber programmiert wurde. Oder unsauber getestet. Im Zweifel ließe sich das mit den Elementen dieses Spiels auch erledigen, aber man hat einfach nicht geguckt, was passiert in diesen Situationen. Und das führt dazu, dass heutige Spiele im Abspann unter der Test-Unit mehr Leute stehen haben, ach, der läuft immer noch, mehr Leute stehen haben als im Developer-Team, weil das unglaublich viele Leute testen müssen. Auf bestimmte Dinge kommt man auch überhaupt nicht. Also da, das merkt man dann wirklich erst im Spiel. Da gibt es eine Frage. Genau, ja, das stimmt.
Miteinander sich irgendwie verhaken, da kommt nicht mehr raus, weil wenn da, ich meine, Waypoints sind dann die Sachen, die da abbauen, so Patrouillengänge, wenn dann der Spieler irgendwie in den Spiel kommt, dass sie dann die Waypoints auch verlassen und quasi den Kursungsweg wiederfinden.
Ja, das stimmt. Also manchmal ist es ein Waypoint-Problem, manchmal ist es ein, also hier ist ein Problem, dass der an der Kante festhängt, obwohl er fliegt. Und dann gibt es Probleme, dass die nicht springen können, wie bei den Tigern. Aber Sie haben recht, es ist nicht immer ein Waypoint-Problem. Häufig ist es einfach ein KI-Problem und den Pfad zu finden, den richtigen. Also diesen A-Star oder halt auch nicht, den man benutzt, um dorthin zu kommen. Auch wenn jetzt eine andere Aktion, also der Panther konnte nicht, weil er nicht springen durfte. Also musste er immer außen rumlaufen. Das war der kürzeste Weg in seinem Algorithmus. Weil Sie vergessen haben, ihm zu sagen, wenn es berücksichtige in deinem Wegfindungsalgorithmus auch die Möglichkeit, dass du kleine Höhenunterschiede bewältigen kannst. Und da muss er immer den kürzesten Weg gehen, der aber auf ebener Ebene, also die im Prinzip leicht abschüssig ist, aber er kann keine Klippen steigen. Und wenn man das dann auch noch der Flugkreatur mitgibt als Hausaufgabe, dann hat man halt das Problem, dass die bestimmte Orte gar nicht erreichen kann. Also Sie haben recht, das ist kein typisches Waypoint, aber hier, why waypoints aren't for pathfinding. Mit Waypoints kann man Pfade schlecht finden. Insbesondere je nachdem, wie groß sie die machen. Also dann gibt es halt diese typischen Zickzack-Bewegungen, wenn sie sich an den Waypoints entlang bewegen. Und da schlagen jetzt die Autoren hier vor, und das hat sich inzwischen auch in den Spielen durchgesetzt, von den Points wegzugehen zu den Meshes. Also ein Mesh gibt ihnen eine größere Fläche vor, innerhalb derer sich die KI bewegen darf. Auch das ist, also es ist ein Unterschied, das sehen Sie dann daran, ob Sie eben, also wenn Sie denen ein Hindernis in den Weg stellen, das kann sein, dass wenn Sie im Weg stehen, dann schaltet die KI um von Waypoint-Oriented Navigation zu Angriffsnavigation, dann kann sie sich frei bewegen, aber wenn Sie ihr irgendwie einen Block in den Weg stellen, oder das kann auch ein kleines Hindernis sein, dann läuft die immer dagegen. Weil sie diesen Block auch nicht, also sie hat nicht damit gerechnet, dass auf ihrem Weg ein Hindernis liegt. So, und da ist es dann günstig, oder wenn zwei sich gegenüberstehen, die aneinander nicht vorbeikommen. Das sind so typische Fehler, die so in den Anfang der Nullerjahren gemacht wurden. So, und da ist die Möglichkeit zu sagen, okay, ich definiere eben keine Punkte, sondern solche größeren Bereiche, innerhalb derer sich so eine KI bewegen darf. Manche sind ja hier Cover und so, oder hier ist Phishing, also es gibt so ein paar ausgezeichnete Punkte. Wenn man da hinkommt, dann ist es irgendwie besser geeignet. Aber wenn man von A nach B will, dann kann man sich hier frei innerhalb dieses ausgefüllten Bereichs bewegen. Und das führt dann dazu, dass niemand an ihnen vorbeiläuft, was ja auch schon mal ganz gut ist. hier nicht, hier ist der Crate, also wenn ich hier diese Box hinsetze, dann läuft der einfach drumherum, was nicht so einfach ist, wenn man es nicht hat. Oder hier auch, also wie komme ich hier von A nach B? Ich bewege mich dann anhand dieses Navigation Meshes. Also man kann sich nicht ganz frei bewegen, insbesondere nicht über die Hindernisse, aber es gibt halt so die Möglichkeit, sich innerhalb dieses Bereiches besser zu bewegen. Waypoint-Based Pathfinding. Mal gucken, was sie uns hier mitgibt. Achso, das haben wir sogar letzte Woche gesehen. Genau, der. Das ist jetzt so ein Pathfinding über Waypoints. Und da merkt man auch, der kommt einfach jetzt erstmal nicht runter, weil der jetzt halt sozusagen zu mir guckt, aber da gibt es jetzt keinen Punkt. Und jetzt geht er wieder zurück. Genau, wenn er mich nicht sieht, geht er einfach wieder zurück. So, und sowas kann man sich halt mit solchen Meshes oder solchen Bubbles oder so Größe und Waypoints kann man das Problem zumindest besser in den Griff kriegen. Es ist aber, es bleibt ein Problem, wie sie die KI in ihrem Spiel gestalten wollen, dass sie glaubwürdig ist, aber nicht zu viele Ressourcen beansprucht. Die KI kriegt meistens viel weniger Ressourcen als die gesamte Grafik und man muss da sehr effizient arbeiten mit effizienten Algorithmen, die sich auch beständig weiterentwickeln, weil die Spieler ein realistischeres Verhalten des Computers erwarten, aber Computer weiterhin strunzdumm sind, auch in Spielen. Also die können halt nur das machen, wofür sie programmiert wurden. Es gibt Versuche, so lernende Algorithmen, genetische Algorithmen und wie sie alle heißen, aber in Spielen werden die selten eingesetzt. So, und dann gibt es als beliebtes Event, was ausgelöst wird an bestimmten Elementen ihres Spiels, sind eben diese Cutscenes. Das ist genau dort, wo Narration weitergetrieben wird. Es gibt die Möglichkeit, das auch ohne Cutscenes zu machen, also eine Narration aufzubauen, aber meistens sind Spiele ja bis heute, also sie haben ihre Aufgaben, wenn sie die erledigen, kriegen sie als Belohnung eine Zwischensequenz. Viele Spieler hassen das, wenn es so eine Cutscene gibt, weil sie die aus dem Spielfluss rausnimmt und sie wollen jetzt nicht diese Story hören, sie wollen halt irgendwie, gerade wenn es ein gutes Spiel ist, was als Spiel gut funktioniert, ist die Narration meistens gar nicht das Entscheidende. Und da gibt es verschiedene Strategien, wie sie vorgehen können. Die Cutscene in Pac-Man hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt, wenn Sie zwei Level schaffen, kriegen Sie halt so einen kleinen Zwischenfilm. Das ist aber noch nicht mal eine Narration, sondern einfach wirklich eine Belohnung, die Sie haben können. In den 90ern, so mit der CD, CD-ROM als Trägermedium, beginnen die cinematischen Cutscenes. Also Wing Commander ist ja nicht das erste, aber Wing Commander ist ja so ein Star Wars Mix, irgendwie Star Wars Inspired Game mit Mark Hamill, also Luke Skywalker als Hauptfigur. Und sie haben halt dieses Spiel, das ist dann sind normale gerenderte Szenen und wenn sie da ihren entsprechenden Punkt erreichen, irgendwie habe ich aber keinen Ton, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Achso, vielleicht muss ich ihm noch. So, jetzt haben sie wieder das Spiel, also das ist, heutzutage man macht das nicht mehr oder man macht es auch nicht wieder, also das ist dieser Bruch von so einer cinematischen Sequenz wirklich mit so hochkomprimiert wie gerade noch möglich aufgenommen Filmsequenzen und dann dieser Bruch wieder in die Computergrafik, in der man spielt, wird als sehr befremdend wahrgenommen. Weiterhin muss man sagen, das ist so ein typisches Merkmal, also man hat das so versucht in den 90ern das mal zu machen, in der Hoffnung auch wieder, man wird dieser Cinema Envy, also Spiele, haben wir endlich das interaktive Kino, weil sie irgendwie 10 Stunden vorproduzieren, aber der Spieler sieht pro Durchlauf nur 4. Und das führt dann häufig auch zu solchen wirklichen B-Movies, also in denen dann die Produzenten zum Teil selber auftauchen in ihren Zwischensequenzen, weil sie kein Geld ausgeben wollten für Schauspieler. Command & Conquer kommt jetzt. Also das wäre sowas, ich würde Sie nicht ermutigen, im Bereich von Medien, audiovisuellen und interaktiven Medien, ja, solche Spiele zu machen. Es sei denn, Sie machen ein Spiel, was nur aus solchen Zwischensequenzen besteht, die man ansteuert. Das ist dann wieder was anderes. Das führt dann wirklich zu so einem interaktiven Film. Aber genau, hier haben Sie dann halt irgendwie hochdramatische, ich guck mal, wie es hier weitergeht, genau, eine hochdramatische Zwischensequenz. Also man beachte so Point of View Shot, also alles so Dinge, die einen natürlich als Spieler so richtig abholen sollen. Live-Action-Cutscene, aber wie gesagt, das ist in den mit den 90ern ist das dann auch irgendwie weggegangen. Also dann hat man, inzwischen geht man noch stärker wieder auf pre-rendered Cutscenes, also dass man zumindest in der Computergrafik bleibt. Was auch nicht immer gern gesehen wird, weil pre-rendered heißt, Sie haben von der Firma das gesamte Render-Equipment ausleihen können und konnten mal so Animationsfilm machen, wie Sie das im Budget hatten. Aber das Spiel sieht hinterher wieder ganz anders aus. Und das ist ja ganz nett, dass man sowas hat. Oh. Achso, das ist, glaube ich, hier, genau, ist der Start irgendwie. So, jetzt geht StarCraft los und wir springen aber mal ein bisschen nach vorne. Das ist eigentlich so ein Trailer hier gewesen. Ich glaube, so im Laufe dieses Semesters haben Sie auch schon, selbst wenn Sie das Spiel nicht kennen, einiges mitbekommen. Das ist Environmental Storytelling. Also ich gebe Ihnen mal so ein paar Brocken aus StarCraft 2. Und wenn Sie sich erinnern, haben wir diese Frau ja auch schon in einem anderen Kontext gesehen. So, und jetzt haben Sie halt irgendwie, das ist so die Rahmenhandlung für Ihr Spiel. Sie haben ja diesen Betrunkenen, der allerdings, sobald es dann an die Action geht, nichts mehr davon durchscheinen lässt, dass er eigentlich ein Säufer ist. Wie in so vielen Spielen, die eine Narration aufbauen, die sowas wie einen Charakterbogen aufspannt, der aber im Spiel dann sich im Gameplay auch nicht wiederfindet. Das ist ein Grundproblem in Spielen, dass sie einerseits eine Narration haben, die zunehmend auch komplexer wird oder glaubwürdiger oder zumindest angelehnt an die gängigen Genrefilme, die wir im historischen Teil besprechen. Aber diese Elemente oder die Tropen, die in dem narrativen Teil aufgebaut werden, im Gameplay sich in dieser Form auch nicht wiederfinden. Höchstens noch so in der Grafik, aber nicht wirklich im Spiel. Das ist ein Grundproblem von Spielen weiterhin, dass Narration und Ludition, also dieses Spiel selber, nicht so richtig oder nur ganz selten richtig zusammenpassen. So, also das sind sogenannte pre-rendered Cutscenes. Berüchtigt dafür ist Final Fantasy oder Metal Gear Solid, die zum Teil mit 5-minütigen Zwischensequenzen aufwarten. Und was dann Spieler nervt, manche suchen dann den Skip-Button, aber man sollte sich halt überlegen, wenn man so ein Spiel anfängt, ob man wirklich Spaß daran hat, regelmäßig mit Videosequenzen beglückt zu werden, oder ob man sagt, nee, okay, dann gehe ich lieber auf Spiele, wo ich das optional habe. Also in StarCraft 2 sind die Zwischensequenzen also relativ schnell ausblendbar, aber sie bringen für die Gesamtatmosphäre einiges ans Spiel mit. Also das ist immer so die Idee davon. Und so Blizzard unterhält riesige Abteilungen, die nur solche Zwischensequenzen rendern für die vielen Spiele, die sie am Markt haben. Aber die Story selber ist für das Spiel dann gar nicht so wichtig. So, und dann gibt es die sogenannten Machinima-Cutscenes. Das ist eins darunter, dass sie die Game Engine benutzen, um die Geschichte zu erzählen oder um ihre Cutscene unterzubringen. Das hat den Vorteil, dass es genauso aussieht wie in ihrem Spiel. Also es ist nicht so pre-rendered und wir haben hier 2 Wochen Zeit gehabt und eine Serverfarm benutzt, sondern Ihr Computer berechnet zum Zeitpunkt der Erstellung diese Cutscene. Das hat dann auch den Vorteil, dass Sie weitermachen könnten. Wird häufig nicht gemacht. Also häufig wird dann ausgeblendet. Manchmal wird dann auch der Bildschirm wieder so 16:9 oder 20:9, als um klar zu machen, jetzt kommt was irgendwie Filmisches. Aber es gibt nicht mehr diesen starken Bruch zwischen der Grafik des Spiels und der Grafik der Zwischensequenzen. Sogenannte Machinima Cutscenes. Also Machinima ist so ein Kunstwort aus Maschine, Animation und Cinema. Und damit werden ja auch von Fans dann mithilfe des Level-Editors ganze Filme erstellt. Also Machinima ist ja vielleicht so ein ganz, haben Sie wahrscheinlich das meiste schon mal gehört. Gucken wir mal, ob wir was Gutes kriegen. Also 1 Stunde, genau. Da können Sie, also ganze Kurzfilme gibt es. Es gibt halt eine Webseite, die das alles aufsammelt. Und da können Sie ganze Kurzfilme drehen innerhalb dieser Spielengine. Oder es werden ganze Serien gedreht. Also es ist ganz interessant, was man innerhalb dieser Inevitable, was sie innerhalb dieser Game Engines inzwischen so an Filmen drehen können. Und das wird von den Herstellern aber auch genutzt, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Zwischensequenz. Hier ist die große Rettung. Glad we made it in time, sir. Now let's get your boys out of there. Und dann kriegen sie halt so als Abschluss des Levels nochmal so eine Machinima-Zwischensequenz. Und die führt dann dazu, dass sie den Level beendet haben. Eigentlich schon mit Dragon's Lair. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses Spiel auf der... na gut, ich zeige sie nochmal. Nicht an dieses Spiel auf der Laserdisc, was ja nur darin bestand, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Knöpfe drücken müssen, um dann die... Eigentlich ist das eine einzige Cutscene, dieses Spiel. Und man nennt das aber nicht Cutscene in dem Fall, sondern Interactive Cutscene oder Quicktime Event. Also ein Quicktime Event ist die Möglichkeit, eine Cutscene an der richtigen Stelle zu unterbrechen. Also hier Fahrenheit oder Indigo Prophecy, wie es auch heißt, ist so ein typisches Beispiel, oder Heavy Rain wäre so ein Beispiel. Also da wird irgendwie, sie sind erstmal ein Mörder und dann sind sie aber auch gleichzeitig danach die Polizei, die diese Befragung durchführt. Achso, aber wir haben hier einen Schwätzer, also das bringt gar nichts. So, und jetzt führen Sie als Inspektorin halt das erste Verhör durch oder sagen wir mal die erste Befragung, Zeugenbefragung. So, und die redet jetzt mit ihm, mal gucken, ob er da uns in Ruhe lässt. Nein. Also, Sie haben dann innerhalb dieser Cutscene die Möglichkeit einzugreifen und sagen, ich frage jetzt, und zwar läuft oben diese Zeitleiste. Wenn Sie nichts sagen, also wenn Sie nicht reagieren, man kann nicht kommunizieren, reagiert das Spiel für Sie. Und Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte gern was zum Tatort oder zum Verdächtigen oder Opfer oder zu ihr selber gewusst, und Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt dann einfach nur drücken. Und dann reagiert das Spiel und spielt eine andere Cutscene ab. Das ist so ein, also naja, man nennt das eben ein Quicktime-Event. Das hat nichts mit Apples Quicktime zu tun, sondern Sie müssen rechtzeitig reagieren. Und das war Dragon's Lair, war ein einziges Quicktime-Event. Sie müssen nur wissen, welchen Knopf Sie wann zu drücken haben, und dann wird die nächste Cutscene abgespielt. Und manchmal gibt es 2 verschiedene, aber meistens gab es die richtige oder den sicheren Tod. Hier gibt es verschiedene. Sie haben häufig die Möglichkeit, dann nochmal, also sie einfach nochmal zu, und dann tatsächlich zum Opfer zu befragen, eins nach dem anderen zu machen. Aber manchmal verzweigt sich der Pfad auch und Sie haben dann nicht mehr die Möglichkeit, was anderes zu machen. Das ist auch so bei Walking Dead Game. Also bei The Walking Dead, bei dem Spiel, was ja einigermaßen gut funktionierte als Spiel, wo dann viele sagen, ist das überhaupt ein Spiel, das ist ja nur ein Quicktime-Event, so, aber im Grunde genommen geht es darum, dass sie dann zum richtigen Zeitpunkt, also sie können, haben so ein paar Dinge, die sie untersuchen können, aber wenn dann was passiert, müssen sie halt schnell reagieren und sich dann überlegen, was sie machen. Das fängt ja hier an. Hier, wir nehmen mal nur die Anfangsszene. Das reicht völlig aus. Also sie hatten einen Unfall, sie würden irgendwie, sind gefangen in Polizei, dann fährt dann so ein Zombie rein und es gibt einen schweren Unfall und sie müssen jetzt sehen, dass sie da irgendwie rauskommen. Und da sehen sie eigentlich, also wenn sie diese Szene gesehen haben, verstehen sie, wie das ganze Spiel funktioniert. Es gibt sehr viel eben solche, also da können sie jetzt gar nichts machen, das sind sehr viele Cutscenes praktisch, die abgespielt werden. Jetzt haben sie die Möglichkeit, use stick to move, jetzt können sie sich wieder frei bewegen. Es bleibt aber in der Grafik, das ist so ein Cell-Shading. Also ist nicht fotorealistisch, sondern es soll wirklich aussehen wie ein Animationsfilm. Passt sehr gut, weil man sich lieber auf eine Animationsfigur einlässt, als auf eine pseudo-fotorealistisch gerenderte, die in dem Uncanny Valley stecken bleibt. Dann sehen alle aus wie Zombies. Also hier hat man den Vorteil, dass man unterscheiden kann, wer Zombie ist und wer nicht. So, und man hat das Gefühl, man hat eine Wahl, aber letztlich, also sie können auch stehen bleiben und nichts tun, so, aber es gibt eigentlich nur einen Knopf, den sie ja drücken können, aber das Spiel behauptet so. Use the stick to get away. Look at cop, genau. Und jetzt achten Sie, hier gibt es einfach eine Kameraführung, es gibt Schnitte, es gibt Überblendungen und so, also es gibt die Möglichkeiten, da mit den filmästhetischen Merkmalen zu arbeiten in diesem Spiel und deswegen funktioniert das halt auch einigermaßen gut. Und jetzt müssen Sie zugreifen, also wenn Sie nicht rechtzeitig zugreifen, dann ist der an dieser Stelle das Spiel dann auch zu Ende. So, aber das konnte man jetzt machen, also man konnte jetzt die Kameraeinstellung ändern, weil man wusste, sie mussten schießen. Also sie hatten gar keine Wahl. Sie können jetzt nicht sagen, ich schieße nicht. Und dann wäre es blöd, wenn man den Officer von hinten zeigt. Aber da klar ist, schießen oder sterben, war jetzt klar, sobald sie abdrücken, blenden wir einfach diese Sequenz ein. Und das ganze Spiel ist, also es wirkt jetzt so, als wäre es so ein Blood-and-Gore-Spiel, aber es ist weniger, wie beim Film auch, es geht weniger um die, wobei das basiert eher auf dem Comic. Aber es geht nicht so sehr um die Zombiejagd, als darum, hier zu überleben. Und sie kriegen ja dann auch ihre Truppe, mit der sie das zusammengestalten. So, und dann haben sie hier, ne, das ist das Typische, was sie auch kennen, Dialoge, diese drei Dialoge. Aber es gibt tatsächlich meaningful choices, sagen die pro Episode. Das Ganze ist episodisch angelegt, auch nicht uninteressant, so als Fernsehformat, Fernsehserie. Und pro Episode haben sie 5 meaningful choices, die das Gesamtspiel auch beeinflussen. Je nachdem, wie sie sich verhalten, verhalten sich dann auch die KIs zu ihnen und die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf. Es gibt ein klares Ziel, was sie erreichen müssen, aber es gibt Nebenziele, die sie so oder so erreichen können oder beziehungsweise auch, wo sie auch scheitern können. So, und als letztes gibt es noch die Scripted Sequence als Möglichkeit. Achso, warten Sie mal, ich gehe hier mal rein. So, ja gut, das können Sie auch selber schreiben. So, und die Idee ist bei so einer Scripted Sequence, das ist wie Machinima, in dem Sie sich bewegen können. Also Bioshock Infinite hatte das auch, aber hier ist genau sowas. Aber das Schlimme ist, es gibt bei YouTube ja jetzt keine, es gibt ja eigentlich kaum noch Filme, ohne dass irgendeiner darüber reden muss. vielleicht, es gab mal die Möglichkeit über Gameplay, kriegt man das hin, aber das ist meistens alles Let's Plays. Und wir gucken mal. Mal wieder Lust, ein Gameplay zu machen. Ist ja in Ordnung, aber... So, und das ist eine Scripted Sequence. Man sieht das ganz gut, weil der Spieler halt auch nicht ruhig stehen bleiben kann. Eine Scripted Sequence läuft ab innerhalb des Spiels mit den Spielanimationen, die sie so haben, aber sie können sich noch frei bewegen. Insbesondere gibt es noch so einen 3D-Sound. Also wenn sie zu weit von der Figur weggehen, dann hören sie einfach nicht mehr. Manchmal geht es, also hier sind sie in diesem Raum gefangen, bis er die Tür öffnet, aber in anderen Momenten, dann können sie wirklich rausgehen und dann kriegen sie halt nicht mehr mit, was da läuft. Es geht davon, man sieht hier aber auch, dass der Spieler nicht gewohnt ist, jetzt mal als Kameramann zu agieren. Also der bemüht sich nicht um einen vernünftigen Bildausschnitt oder das hier irgendwie cinematisch für uns als Zuschauer darzustellen, sondern man sieht so richtig, der, wo ist meine Waffe, wann kann ich endlich loslaufen und was kann ich hier machen. Und dem ist einfach auch die Narration total wurscht. Aber dann sieht man ganz... Und das zeigt mal wieder, das hat zwar jetzt jeder die Möglichkeit, einen Film zu drehen, aber das macht nicht jeden zum Kameramann oder zum Regisseur. Selbst wenn man so viel bekommt wie hier, man kriegt ja eine tolle Szene, man muss sie ja nur aufnehmen. Ich meine, da dreht jemand einen YouTube-Film für Publikum. Da könnte man sagen, okay, jetzt bemühe dich doch einfach mal und sorg mal dann, wenn du schon was zu filmen hast, um eine vernünftige Kameraeinstellung, du bist ja eine Kamera. Aber der will halt ein Gameplay machen, also der will halt zeigen, was man hier in dieser Welt machen kann. Und viele erleben das so und das führt dann bei einigen dazu zu sagen, okay, wir machen eine Cutscene. Also eine Cutscene, da können wir zumindest kontrollieren, was der Spieler wann sieht. Am besten eine, die man nicht wegklicken kann, wir haben uns so viel Mühe damit gegeben. Genau, ist das wunderbar, das ist ganz gut. Also ein gutes Beispiel für eine interaktive Cutscene. Da läuft gerade eine Narration, aber das ist dem Spieler total egal. Aber das ist dem Spiel auch egal, also weil das Spiel an dieser Stelle halt in keinster Weise auf den Spieler reagiert. So, und jetzt guckt er sich halt mal wieder die Physik an. Grässlich, also er wird immer ja seekrank. Okay, aber sehr schön, genau sowas brauchte ich. Scripted Sequence, dafür ist Half-Life berühmt geworden, weil Half-Life eben sehr schnell sagt, wir reißen den Spieler nicht raus aus seinem Level, sondern er kann sich weiterhin bewegen, aber wir gehen davon aus, dass er das schon mitkriegen will, aber er kann eben auch Bücher und Eimer werfen. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie sie mit dem Spiel umgehen. Das nimmt inzwischen wieder zu. Es war also eigentlich jahrelang war es weg, Scripted Sequences. Also es ging dann eher auf diese Machinima-Cutscenes, in die man nicht eingreifen konnte, aber die zumindest innerhalb der Engine gerendert wurden. Und so in den letzten Jahren, in den letzten Spielen, nimmt es wieder zu, stärker auf Scripted Sequences zu gehen. Also die Bioshock-Reihe, die macht das so, die neue und so. Also da, das nimmt jetzt wieder zu, nehme ich an. So, abschließend vielleicht noch, wie macht man das? Es gibt eben diese Level-Editoren, den von StarCraft hatte ich Ihnen gezeigt. Das ist nicht eine Programmierumgebung, das ist keine Game Engine oder eine Development-Umgebung. Das kriegt der Level-Designer an die Hand und da kann er halt diese Event-Trigger positionieren, die Assets setzen, die ihm der Grafiker macht oder die Sound-Events, die ihm der Sound-Engineer macht. Und setzt das alles zusammen zum Level. Level Designer ist ein eigenes Berufsfeld in der Spieleentwicklung. Man muss wissen, was so ein Programmierer macht. Also man muss schon wissen, was ist überhaupt ein Trigger oder wie funktioniert das, ein Skript. Also was passiert da, wenn ich irgendwie ein Skript ablaufen lasse. Aber man muss es nicht schreiben können. Man muss auch nicht die 3D-Modelle bauen können. Also da, das machen halt die Artists. Aber man kann halt sagen, ich hätte gerne ein Haus kreuzförmig. So ein Hochhaus, das brauche ich für meine Story, also für mein Environment hier. Oder ich brauche 10 verschiedene Bäume. Oder ich brauche Umgebungstexturen. Das gibt man dem Art Department, aber wie der Level auszusehen hat, das plant man auch eher mit Papier und Bleistift und dann überträgt man es in den Level-Editor. Sie haben ja eigentlich ein ganz einfach die Möglichkeit, dass diese ganzen Assets reinzufügen, die Spielressourcen zu verteilen, die Start- und Endpunkte, die Ziele, die Zwischensequenzen auszulösen. Und all das macht ein Level aus und da gibt es eigene Tools für. Und jedes Spiel hat da so seine eigenen. Das ist der Moo-Mapper, das ist für Grand Theft Auto, aber alle größeren Spiele haben ihre eigenen Level-Editoren. Beziehungsweise Game Engines haben häufig ihre eigenen Level-Editoren dabei, die sich aber von den Script-Editoren nochmal unterscheiden. Und das wäre so ein Berufsfeld im Bereich Spieleentwicklung, was weder die starken technischen noch die starken künstlerischen Qualitäten voraussetzt. Hier brauchen Sie ein Gespür für Spielabläufe, für Spielfluss, für Levelverläufe. Und das ist sowas, was man hier, also was Sie hier in dieser Ausbildung auch durchaus, naja, üben können. Wir haben ja weder eine Ausbildung in 3D-Grafik noch in Spieleprogrammierung sehr stark, sondern es geht von allem, lernen Sie mal so diese Bereiche kennen. Aber Gameplay-Elemente zu vergleichen und auch historisch kennenzulernen, ist ja schon der Schwerpunkt hier der Bayreuther Spieleausbildung. So, damit beenden wir das, den Bereich Level. In 10 Minuten geht es weiter, hin gibt es eine Frage. Wir haben gestern schon welche aufgeladen, das laden wir heute hoch. Wir wissen, dass Sie jetzt langsam in die heiße Klausurphase kommen und werden zusehen, dass wir das so schnell wie möglich Ihnen zur Verfügung stellen. Aber ich gucke mal, eigentlich hat Philipp gesagt, er hätte gestern schon angefangen, das hochzuladen. Vielleicht hat er es gestern nicht mehr geschafft. Falsch. Oh. Also da ist gestern, wie Sie sehen, also bis 2000, die Folien sind da. Ist eigentlich alles auf dem neuesten Stand, bis auf das, was wir heute gemacht haben. Und das fügen wir heute, spätestens morgen ist es drin.
Wie sind Sie jetzt hingekommen?
Sommersemester 2000. Also es gibt ja diese Abkürzungen. Ich dachte auch, ich hätte für unsere Vorlesung hier auch eine gemacht. Aber haben Sie mal auf diese Dinge geklickt, da ist einiges zu holen. Haben Sie den hier schon entdeckt?
Ja.
Ah, nee, nicht diesen. Wo ist er denn? Hier, den hier. Nee, den hier, den müssen Sie mal ausprobieren. Damit entlassen Sie sich jetzt in die Pause. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder.